Ja, ich möchte euch herzlich willkommen heißen. Vielen Dank auch für diese Möglichkeit. Ich habe in mehrerer Hinsicht schlechte Karten heute. Erstens, es ist die Zeit, wo der Metabolismus im Minimum ist. Es gibt diese drei Phasen des Schlafens, Nystatso, das Nickerchen, Hypnoschlaf und Koma, Tiefschlaf. Und als wir angefragt wurden wegen 2. Petrusbrief, da habe ich gleich plädiert für Kapitel 3. Aber das hat irgendjemand mir schon vorweggenommen. Und jetzt muss ich mit Kapitel 2, ein sehr düsteres Kapitel, mich hier abfinden. Und es hört auf mit Hund und Schwein. Eigentlich Sau, Hüs. Sagte ein Bruder, dem ich das klagte, ja, das passt ja zu dir. Also, schöne Einleitung und schöner Abschluss. Aber ist jetzt Gottes Wort? Soweit also diese Bedenken. Und ich habe das in Form der PowerPoint. Und ich weiß nicht, was vorweg gesagt wurde. Es heißt ja hier, es waren aber falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer. Und der 2. Petrusbrief gilt ja generell in der offiziellen Theologie als Pseudo-Epigraphie, also ein gefälschter Brief, der nicht von Petrus stammt. Bis einschließlich verdiente Männer im evangelikalen Lager wie Adolf Schlatter, er kannte ja das ganze Neue Testament griechisch auswendig, es als unecht eingestuft hat. Da kann man manches sagen, es war ja der 2. Petrusbrief von all den Briefen auch der, der am meisten umstritten war. Man nennt die in der Theologie die Antilegomena, Antilego, widersprechen, also die Briefe, wo man debattiert hat, gehört er in den Kanon oder nicht. Ich selber bin zutiefst dankbar, dass der 2. Petrusbrief im Kanon enthalten ist. Er ist für mich die Erfüllung von Lukas 22, wo der Herr betet für Petrus, Simon, Simon, der Satanas hat euer begehrt, dass euch möge sichten wie den Weizen. Wenn du dich einst bekehrest, stärke deine Brüder. Und dieser Brief hat mich unglaublich gestärkt als Augenzeuge oder Zeitzeuge auch der Kulturrevolution. Und hier wird vorausgesagt, und das ist für mich mit ein Grund, warum er eigentlich generell als unecht bezeichnet wird, es werden falsche Lehrer unter uns sein. Nun haben wir tatsächlich keinen Mangel an falschen Lehrern. Und wenn der Petrusbrief gefälscht ist, dann ist das so ein abgefeimter Lügner, denn er behauptet ja mit auf dem Berg der Verklärung gewesen zu sein. Und es hat einmal ein bekannter Theologe aus Tübingen gesagt, ob die Petrusbriefe echt sind, das sei Nebensache, wir schauen uns den geistlichen Inhalt an. Ja, so denken Theologe. Aber wenn der gefälscht ist, was soll ich mir dann an geistlichen Wahrheiten herausziehen? Sie werden unter euch einführen, nebeneinführen, verderbliche Sekten, verleugne den Herrn, der sie erkauft hat. Und hier eben, sie sind gottlos, sie sind unmoralisch, sie werden großen Einfluss haben. Und liebe Freunde, Paulus ist der Systematiker, Petrus ist Pragmatiker. Er kümmert sich herzlich wenig um unsere Theologie. Und er sagt uns, es sind Leute, die unser Herr erkauft hat. Da steht eben das Partizip Aorist von Agorazzo. Und es gibt da Leute, die sagen, Jesus starb nur für die Auserwählten. Ich glaube das nicht. Hier steht, er hat sie erkauft. Das ist geschehen und wären dann seine Todfeinde. Ich selber glaube, dass das Blut Jesu ausreicht, sein Opfer, und das soll Gott die Ehre geben für die Schuld, und sei sie noch so gewaltig, von 7 Milliarden Menschen. Und das Blut Jesu würde das alles tilgen, wenn sie umkehrten. Das soll aufzeigen, wie einmalig der Sieg unseres Herrn, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und so ein Beispiel von jemand, der dann ja einer der schlimmsten Feinde wurde, vielleicht nicht unbedingt physisch, aber intellektuell, war John Dewey. John Dewey war mal der Vorsitzende der amerikanischen Vereinigung, Association der Evangelical Students, der evangelikalen Studenten Amerikas. Und er ist einer der Begründer, Verfasser, Unterzeichner des Humanist Manifesto. Also genau dieses Manifest, auf den die UNO und die EU gegründet sind, wo Gott außen vor ist. Ganz verhängnisvoll. Der Humanismus, der dem Evangelium entgegengehalten wird, und seine Mutter war eine glühende Zeugin Jesu und hat jeden, den sie traf, auf sein Verhältnis zu Jesus angesprochen. Und er zu Beginn auch noch christlich, bis hin Vorsitzenden der Studentenvereinigung und dann die schlimmsten Gegner, gehört mit zu denen, die das christliche Amerika ruiniert haben. Das Erziehungssystem Amerikas, das mal christlich geprägt war und dann humanistisch, hat John Dewey ruiniert. Und Kind von glühenden Christuszeugen. Kim Il-sung, der Gründer von Nordkorea, war in der Sonntagsschule. Seine Eltern waren gläubig und war es ein Großvater, ein Onkel von ihm war Evangelist. Der Mann, der eigentlich das zurzeit schlimmste antichristliche Imperium gebaut hat. Es werden unter euch sein falsche Lehrer. Petrus warnt also vor den kommenden Irrlehrern und die bringen ein diese Sekten des Verderbens, Heresia Apollesis. Also werden über sich selber bringen eine schnelle Verdammnis. Und jetzt einige Beispiele von solchen Sekten des Verderbens. Viele werden auch nachfolgenden ausschweifenden Wandel. Also hier ist die Elberfelder, ich habe es gewöhnlich abgespeichert nach Lutherbibel. Viele werden nachfolgenden zuchtlosen Wandel, um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Ich habe das noch vor mir. Ein guter Freund von mir hat ihm Zeugnis gegeben und er war sehr ablehnend. Die Bibel ist ein Geschreibsel jüdischer Autoren, deswegen kann man sie interpretieren, wie man sie will. Deswegen gibt es so viele Sekten und so weiter. Und da waren diese Bibelstellen ein Trost. Und dann gab es ja die Children of God. Und der David Mose hat ja seine weiblichen Mitarbeiterinnen zwecks Flirty Fishing, Köder sein für Jesus, auf die Straße geschickt. Und das haben natürlich die weltlichen Institutionen, die weltlichen Magazine genüsslich aufgegriffen und breitgetreten. Das sind die sogenannten Christen. Und da wurde ja also Zuchtlosigkeit wurde da nur so propagiert. Ein paar Beispiele noch von Sekten, die über sich ein schnelles Verderben gebracht haben. Da war David Koresh von den Davidianern in Waco, Texas. Er gab sich als Messias aus. Und weil er die Sünden der Welt tragen muss, hat er sozusagen all die Sünden ausgekostet. Details möchte ich hier nicht erwähnen. Und dann ging das ja damals noch unter der Präsidentschaft von Bill Clinton in Flammen auf. Und jede Menge Tote. Dann gab es die Sonnentempler. Und auf einmal lagen in der Schweiz und Frankreich jede Menge Tote herum, eine Art Massenselbstmord. Der schlimmste war ja der Jim Jones von Jonestown. Verderbliche Sekten haben in dem Fall über sich gebracht eine schnelle Verdammnis. Und eine Sekte ist immer destruktiv, aber inzwischen sind ja solche destruktiven Sekten dazugekommen, dass man heute Zeugen Jehovas gratulieren kann, dass sie nur in der Wachturm-Sklavengesellschaft sind. Die ist bescheiden im Vergleich zu Scientology und anderen. Und dann gab es die Heaven Gates-Leute mit Marshall Applewhite, Und als dieser Komet Hale-Bopp auftauchte, behauptete er, oder wurde behauptet, im Schweif dieses Kometen sei ein UFO und das entführt uns oder entrückt uns dann zu fernen Welten. Und auf einmal lagen wieder, glaube ich, 28 Tote herum. Also das hat sich schon erstaunlich erfüllt und ich weiß nicht, was vorhin gesagt wurde, aber das Wort Gottes ist prophetisch, das erfüllt sich. Direkt vor unseren Augen, gerade 2. Petrusbrief. Ganz verblüffend. Und nochmal zurück. Und jetzt gibt dann Petrus uns drei Beispiele, dass Gott zwar langmütig ist, aber doch richtet. Er bringt erst das Beispiel aus der unsichtbaren Welt. Kapitel 2, Vers 4, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont und hat sie dem Gericht eben übergeben. Dann, Gott hat die alte Welt gerichtet, die Welt vor der Sintflut, denn Gott hat und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrt allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit 7 anderen und brachte die Sintflut über die Welt der Gottlosen. Jetzt ist ja diese Geschichte Noahs verfilmt worden. Und da hat ein Pastor zu Recht geklagt, fast alle führenden Dozenten und Bibelschullehrer Amerikas haben diesen Noah-Film empfohlen. Und dabei ist er eine gnostische Erzählung der sogenannten Ophiten. Das ist ein mystischer Kult, wo man Schlangen anbetet. Es ist voller Gnosis, voller Dämonenlehren und Gott ist wie in der Gnosis der Demiurg, der diese schlechte Welt geschaffen hat. Und der ist böse. Und so wird Gott da in dieser Sintflutgeschichte dargestellt. Und die führenden Dozenten Amerikas empfehlen ihn. Das ist so ähnlich, ich würde euch sagen, schließ dich ruhig, mich ruft jemand an, du, ich bin an denen den Ort und ich suche eine Gemeinde, das sind die Heiligen der letzten Tage, die Mormonen, schließ dich ruhig an, sind liebe Leute. So viel Diakrisis haben wir heute. Also die falschen Lehrer haben wir heute fast überall. Und dann bringt er ein Beispiel aus der gegenwärtigen Welt. Also drei Beispiele, dass Gott richtet. Die unsichtbare Welt, die vorige Welt und die gegenwärtige Welt. Und dann hat er die Städte Sodom und Gomorra eingeäschert und zur Zerstörung bereitet. Da steht das Wort Katastrophe im Griechischen. Umgedreht und ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die danach kommen werden. Naja, das ist ja hochaktuell. Und Gott zeigt an dem Beispiel Sodoms und Gomorras, dass er diese Sünde hasst. Jetzt ist uns vorausgesagt, dass aber die Sünde Sodoms global werden wird. In Lukas 17, die Verse 28 bis 30, wie sie waren in den Tagen Lot, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie bauten, sie pflanzten. An dem Tag, da Lot aus Sodom ging, fiel Feuer von Himmel und brachte sie alle um. So wird es auch sein, wenn des Menschensohn wird offenbar werden. Und er wird sich ja laut 2. Thessalonicher 1 mit Feuerflammen offenbaren und es ist dann die Sünde Sodoms global. Und das ist nun tatsächlich durch Hollywood und Internet geschehen. Man hat in Kanada eine Untersuchung anstellen wollen, wie wirkt sich Pornografie aus auf Teenager ab 12-Jährige und darüber. Man musste sie einstellen, man fand niemanden unter diesen jugendlichen Leuten, der nicht schon pornografische Filme gesehen hat. Wir sind also voll durchpornografisiert. Wir sind die Generation voll Porno und verändern jetzt die Gesellschaft. Haben dafür ein Institut für Gesellschaftstransformation. Da bin ich gewöhnlich fassungslos. Wenn man nicht merkt, dass wir ja völlig transformiert worden sind. Es hat eine Untersuchung gezeigt, die Gläubigen der Evangelikalen unterscheiden sich in ihren ethischen, sexuellen Verhalten kaum noch von den Weltmenschen. Aber wir verändern die Gesellschaft. Also das gehört alles mit zu dieser Entwicklung der letzten Tage. Und ich lese wieder vor von Luther. Und er rettete den gerechten Lot, welchen die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüchtigen Wandel. Der kam unter Druck. Also Lot ist ja, wenn wir in 1. Buch Mose nachlesen, eigentlich eine Art Versager. Da hat man ja auch diese Entwicklung. Er hob seine Augen auf und er zog nach Sodom und er saß im Tore Sodoms und er wohnte in Sodom. Und wir würden sagen, Versager, aber hier gibt uns Petrus ein Haltesignal. Petrus nennt ihn gerecht und er hat einiges erleiden müssen. Und wir, wenn wir die biblischen Maßstäbe noch aufrechterhalten wollen, werden unter Druck geraten. Da wird der Druck zunehmen. Womöglich müssen wir dann auch in gewisser Hinsicht leiden. Es werden heute schon Leute entlassen von eigentlich guten Positionen, nur weil sie offiziell sagen, ich lehne praktizierte Homosexualität ab. Und wenn man bedenkt, dass im Mai 1990 hat World Health Organization hat aus seiner Liste von psychischen Störungen, psychischen Krankheiten Homosexualität rausgenommen, nicht aufgrund medizinischer Untersuchungen, einfach so ein Mehrheitsentscheid. Ja, und jetzt erziehen die unsere Kinder. Und da kommen wir schon unter Druck, wenn wir das nicht geschehen lassen wollen. Und was sich in Baden-Württemberg kürzlich abgespielt hat, brauche ich hier nicht groß erklären. Und da kommt man unter Druck und dann geht es wirklich darum, die Schmach Christi zu tragen. Und ich sollte das vorsichtig sagen, denn hier steht auch ein leidensscheuer Typ. Und wahrscheinlich wird es mich womöglich direkt nicht mehr so erwischen. Aber who knows, wer weiß, wie es weitergehen wird. Und heute muss man ja sich hinstellen und sagen, ich bin heterosexuell und das ist schlecht so. Dann hast du den Applaus. Naja, und ich bin ja Österreicher, die reden so breit. Und dann habe ich kürzlich da einige Schüsse vor den Bug bekommen. Alexander, ihr habt uns doch vor einigen Jahrzehnten da einen Österreicher namens Adolf gebracht und jetzt serviert er uns eine ganz besondere Wurst. Conchita Wurst. Und da waren auch Leute schockiert, die nicht in den Ruf standen, die Zukunft zu negativ zu sehen, fassungslos, dass der gefeiert wurde wie ein Held, wie ein Popstar, Staatsempfang. Naja, und Petrus spricht ja von den letzten Tagen. Es ist ja ein Brief mit ganz starker eschatologischer Ausrichtung. Also ihr seht, das ist kein angenehmes Thema. Aber ich bin hier einfach in Kapitel 2. Und ich weiß jetzt schon, wen ihr zur Rechenschaft ziehen müsst. Das haben wir gut gelernt seit dem Sündenfall. Also, falls euch das nicht gefällt, was ich hier sage, Martin Vetter hat mir diesen Abschnitt zugeteilt. Hier sitzt der Schuldige, eindeutig. Und andererseits ist das aber auch dieser Trost, der Herr weiß zu bewahren und die Frommen zu erretten, die Ungerechten aber auf den Tag des Gerichts zu behalten. Und jetzt schildert er sie eigentlich der Mensch, der sich von Gott abwendet, wie er von Natur aus ist. Besonders aber die allermeist, die der Wandel nach dem Fleisch in der unreinen Lust und die Herrschaft verachten, frech und eigensinnig, zittern sie nicht davor, die Majestäten zu lästern, wodurch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein lästerndes Urteil wider sie fällen vor dem Herrn. Und liebe Freunde, als Zeitzeuge der Kulturrevolution, ich bin ja Jahrgang 43, da war genau das, was dann später noch folgt. Sie versprechen Freiheit, sind Knechte des Verderbens, reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, die im Irrtum wandeln und so weiter. Und ein Kennzeichen der 68er, dieser Neomarxisten, war ja die Rebellion gegen jegliche Autorität. Freiheit ist die Abwesenheit von Zwängen. Die Gebote Gottes sind repressiv, befreie dich von dem Geboten Gottes und es kommt die glückliche, orphische, fröhlich besessene Urhorde der letzten Tage. Das ist unser Erziehungsprogramm, das ist ungefähr auch mehr oder weniger das, was die Grünen propagieren. Und die Revolution muss vor allen Dingen auf sexuellem Gebiet stattfinden. Sie sind ja Schüler von Freud und Karl Marx. Und für Freud war das Ausleben der sexuellen Lüste das praktisch Eldorado hier auf Erden. Aber ich hatte mit diesen Versen 10 und 11 schon Schwierigkeiten, weil mir war klar, Petrus, auch in der Parallele zum Judasbrief, redet hier nicht von sichtbaren Autoritäten und Majestäten, sondern von Unsichtbaren, von Engelmächten. Und was hatten wir Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre mit Engel zu tun? Gar nichts. Klang komisch. Also hätte man mich, als ich noch an der Hochschule war in Wien, mit einem Märchenbuch gefunden, dann hätten die mich freundlich gefragt, Alexander, läufst du noch rund? Bist du etwas gehirnapodiert? Man hätte sich nicht vorstellen können, dass mal Märchenbücher und Filme, also Fantasy, mal die größten Bucherfolge werden und Unterhaltungserfolge überhaupt. Was hatten wir mit Engeln zu tun? Gar nichts. Und das ist zum Beispiel höchst verblüffend, weil diese Verse 10 und 11 von Kapitel 2, die haben sich tatsächlich erfüllt, aber erst seit wenigen Jahren, noch nicht damals, als ich frisch zum Glauben kam. Das ist die geistliche Kampfführung. Da wird festgestellt, wie können wir siegen, evangelisieren? Wir fangen an zu beten, das ist gut. Wir fasten, ist auch gut. Dann wird Gott offenbaren, die zuständige gefallene Hierarchie der Engel für siegen. Gewöhnlich offenbart durch Leute mit besonderem Einblick in die geistige Welt. Zum Beispiel hat Peter Wagner erklärt, für Amerika sind 7 Dämonenfürsten zuständig. Einer heißt Manchester, einer heißt Devil Took. Ich erzähle keine Witze. Es liest sich wie eine Mischung aus Alice in Wonderland und ich weiß nicht was. Und dann werden diese Mächte herausgefordert und einer der Schlüsselfiguren, es kommt ja aus Argentinien, der Hochburg des Spiritismus, ist Carlos Anaconda. Und dann werden diese Mächte gebunden, der Teufel wird verhöhnt, er wird verspottet, es wird auf ihn rumgetreten, er wird dann aus Siegen rausgeschmissen und dann beginnt die Erweckung. Und es ist verblüffend, wie das sich erfüllt hat. Jetzt kann man das tatsächlich wörtlich nehmen. Ich habe es damals, weil mich der 2. Petrusbrief so angesprochen hat. Ich weiß nicht, was mein Nachreden über Kapitel 3 sagen wird, aber wo es heißt, die Elemente werden in Hitze schmelzen, da steht wörtlich, sich in Hitze auflösen. Und das hat man ja belächelt. 2. Petrus 3, Vers 10. Ich komme jetzt in Schwung, bin ich zu schnell? Da sagen die Leute, ah, das war interessant und so gut und ah, Bruder Seibel war so schön, aber sie waren zu schnell, wir haben nichts verstanden. Also bitte mir Signal geben. Ich weiß, wie ich das letzte Mal hier stand, da war ich auch wieder mal zu schnell gewesen. und nicht zu deutlich. Aber ich muss ja sowieso jetzt seit diesen kürzlichen Ereignissen meine österreichische Abkunft verleugnen und versuche deswegen laut und deutlich und hochdeutsch. Aber gewisse Geburtsfehler sitzen tief. Und das hat sich also verblüffend erfüllt und ähnlich 2. Petrus 3,10, die Elemente werden sich in Hitze auflösen und Atom heißt ja wörtlich Atomos, nicht mehr teilbar, von Temno schneiden und A, das Verneinende. Typische Übertreibung orientalischer Fischer, wenn man ein Element erhitzt, ändert es seinen Aggregatzustand. Es wird von fest, flüssig, gasförmig und darf man nicht wörtlich nehmen, ja bis zur Zündung der ersten Atombombe. Da zerfällt zum Beispiel Uran in Krypton und Barium und wörtlich Lithesetai, also freigesetzt wird Hitze durch den berühmten Massendefekt. Hat mich natürlich als Student der Naturwissenschaften begeistert. Hat sich auch erst sozusagen seit kurzem erfüllt. Man hat ja dann nach der Zündung der ersten Atombombe, ich nehme jetzt hoffentlich meinen Referenten nachher nicht so viel weg, die Lehrbücher umgeschrieben, die Physiklehrbücher, Atome sind doch spaltbar, nur Buße hat man nicht getan. Und also wirklich ein prophetisches, lebendiges Wort, der Brief hat mich getröstet, hat mich gestärkt, ich sah die Spötter, von denen Kapitel 3 redet, aber was mache ich mit Kapitel 2, die Verse 10 und 11, da redet er von Engelmächten, die verhöhnt und verspottet werden und das war damals nicht interpretierbar, wörtlich. Und da habe ich mir geholfen, es ist generell die Auflehnung gegen alle Autoritäten. Jetzt kann ich das wörtlich nehmen. Und jetzt geht's leider auch nicht so schön weiter. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere. Also wir haben gerade, weil geistliche Kampfführung ja so aktuell ist, Peter Wagner, der liefert die Software und Jung mit einer Mission die Hardware. Der liefert die Gedanken für die geistliche Kriegsführung und die dann daher marschieren, sind sehr oft aus dieser Ecke. Wobei, wenn ich das jetzt so deutlich sage, wir sollen nicht richten, das sind oft brennende Leute, das möchte ich auch sagen. Die Geister müssen wir prüfen, aber die haben oft die besten Motive und das müssen wir Gott überlassen. Und es ist manchmal beschämend, wie die auf die Straße gehen, auch zu Drogensüchtigen, zu Prostituierten, wo wir uns die Finger gar nicht schmutzig machen. Und manchmal muss man sagen, sie haben Eifer um Gott, aber mit Unverstand. Und Jung mit einer Mission, ich erzähle keine Witze, wann war das so, in den 90er Jahren, hat die 24 strategischen Punkte der Erde besetzt, den nördlichsten, südlichsten, westlichsten, östlichsten Punkt der 6 Kontinente, wahrscheinlich Nord- und Südamerika, 2 Kontinente, und hat von diesen Strategic Vantage Points, also von diesen strategischen Positionen aus, die territorialen Mächte gebunden und die Welt Jesus Christus überantwortet. Und seitdem geht es ja nur noch bergauf. Da muss man sagen, bei aller Liebe zu diesen Leuten, Jugend mit einer Illusion. Nochmals, die meinen es gut, die sind oft beschämend für uns in ihren Eifer. Wir sollen nicht richten, aber wir müssen die Geister prüfen. Und weil das so aktuell ist, und das ist ja auch ein Missionswerk, das ständig um sich greift, sich rühmt, über die Musik überall eingedrungen zu sein. Hier nochmal die Parallelstelle aus dem Judasbrief. Ebenso aber beflecken auch diese, was steht da auf Rot, das kann ich gar nicht lesen. Träumer, ja, das Fleisch, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie. Michael aber, das ist eine von den 2 Stellen, wo der Erzengel Michael erwähnt wird, Michael aber, der Erzengel, wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: der Herr strafe dich. Unwahrscheinlich aktuell geworden. Hatte auch mal so eine Phase, wo man sich lustig macht über den Teufel. Das ist Hochmut, es ist geistliche Unreife, es ist fleischlich, es ist Dummheit. Und nur am Rande, Wahrscheinlich hätte Israel mit dem Leib des Mose Götzendienst getrieben und da spielte sich ein unsichtbarer Kampf ab. Die Menschen neigen ja dazu, immer etwas Sichtbares in die Hand zu bekommen. Und jetzt der rebellische Mensch, ab Vers 12, dies aber sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern, was sie nicht kennen und werden in ihren verderblichen Wesen umkommen. Es heißt ja viermal im Buch der Offenbarung, sie lästerten Gott. Und manchmal spotten sie auch über unseren Herrn und man merkt, sie haben keine Ahnung und lästern, was sie nicht kennen. Und Petrus hat hier kein humanistisches Wohlwollen. Die Bibel ist von daher nicht beliebt. Sie schildert den Menschen als verderbt. Ich werde nicht vergessen, als wir 2003, Wolfgang Bühne war dabei, das war aber jetzt nicht geplant zu reimen, Wolfgang, wo bist du, waren wir in China und da lernten wir einen Pastor kennen, der hat in Deutschland studiert. Ein gewisser Chitai und sprach deswegen fließend Deutsch. Er war erst in der offiziellen Drei-Selbstkirche Chinas, ging dann zu den Hausgemeinden. Ich werde nicht vergessen, wie er mir sagte, zwei Dinge durfte er nicht predigen, solange in der offiziellen Kirche Chinas war, der Drei-Selbst-Bewegung, nämlich die Wiederkunft Jesu und die Verderbtheit des Menschen. Das ist die humanistische Illusion. Und natürlich fühlte man sich früher darüber erhaben. Hier steht ja jemand, der nicht geraucht und getrunken hat aus sportlichen Gründen. Aber je mehr man dann Gottes Wort und sich selber kennenlernt, ohne die Gnade Gottes würde ich ja auch so aussehen. Das ist die biblische Ernüchterung. Ist manchmal schmerzhaft. Wenn man wirklich schon lange der Nachfolger ist und sich dann so benimmt, als wäre man ein Primaner. Als wäre man, wie Paulus sagt an die Korinther, ein Nepioi, ein Säugling. Sie werden in ihren verderblichen Wesen umkommen. Es war kürzlich ein Artikel, wurde aber dann wieder weggenommen. Die 68er sterben früher. Und dann wurde sogar erwähnt, warum, weil sie haben ja also Sex nur als Lustprinzip und womöglich keine Kinder und so weiter. Und dann wurde da sogar erwähnt, dass Mütter dann doch versuchen, gesünder zu leben, weil sie eben ihr Kind erhalten wollen und deswegen doch manche mit Drogen, Alkohol und Zigarette Schluss machen. Werden in verderblichen Wesen umkommen. Und jetzt kommt er, der Homo sapiens studiosus philosophicus germanicus. Ihre Wonne ist Schlemmen am hellen Tage, sie sind schandbare Schmutzflecken, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Da bei diesen Liebesmahlen, von denen redet der Judasbrief, die Gemeinde hatte so Liebesmahlen und hat da eingeladen und damals war ja Essen nicht so selbstverständlich, dass jeder versorgt wird und nicht hungern muss, wie bei uns jedenfalls, in unseren Breitengraden, und dann kamen die dazu, haben Augen voll Ehebruchs, nimmersatter Sünde, locken an sich die ungefestigten Seelen, haben ein Herz durchtrieben von Habsucht, Kinder des Fluchs. Und wenn man Zeitzeuge ist der Kulturrevolution, ja, so sahen die aus. Versteht ihr, warum mich das getröstet hat? Weil hier steht ein ehemaliger Atheist und hinter dem Atheismus steht nicht ein neutrales Gedankengebäude, sondern eine Macht der Verblendung. Und als ich zum Glauben kam, das erste Jahr, da ging es mir viel dreckiger als vorher. Und am Abend, ich bin so Nachtmensch, am Abend blühe ich auf, am Morgen bin ich halber Atheist. Also mit diesem Vers aus dem Buch der Sprüche, wenn einer seinen Nächsten des Morgens früh mit lauter Stimme segnet, so wird ihm das als ein Fluch gerechnet. Mit dem Vers hatte ich nie Probleme, der ist für mich völlig inspiriert. Völlig inspiriert. Und am Morgen wachte ich auf, Alexander, du spinnst. Ist alles nur Einbildung. Ja, und dann sah ich das, und man kann sich ja manches einbilden, aber hier diese Dinge und wie der Petrusbrief das schildert und wie sich das erfüllt und wie die genauso aussehen. Es hat sich erfüllt, das Gebet unseres Herrn, wenn du dich eins bekehrest, stärke deine Brüder. Dieser Brief hat das tatsächlich in meinem Herzen bewirkt. Und jetzt bringt er eben Beispiele aus der israelischen Geschichte. Bringt die Sache Bileams und so weiter. Und jetzt Vers 18. Jetzt zitiere ich wieder nach Luther. Also das war wörtlich, was sich abspielte. Denn sie reden stolze Worte, da nichts dahinter ist, reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln. Und das, diese Ermahnung. Und Kapitel 1 sagt ja auch, dass wenn wir darin nicht Fleiß ansetzen, dann haben wir vergessen, dass wir rein geworden sind und sind blind geworden und tappen. Und hier spricht er die an, die sich mal entschieden haben. Stolze Worte und locken mit Unzucht. Was? Du hast doch keinen Freund? Ja, du musst ja therapiert werden. Du bist Teenager und hast noch nicht sexuelle Erfahrung, bei dir stimmt was nicht. Ist ja die Botschaft der Bravo. Und was haben wir gesehen? Kinder aus frommen Elternhaus und dann kamen sie an die Universitäten und dann sind sie reihenweise umgekippt, wie es hier steht. Und versprechen ihnen Freiheit. Wir sind die Befreier. Du bist ja eingeengt. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Entschuldigt, dass ich das hier sage, aber so ging es ja. Und die Leute sind ja jetzt in den Schlüsselpositionen angekommen. Die 68er haben den Marsch durch die Institutionen voll geschafft. Wir haben jetzt eine Erziehung nach neomarxistischen Grundsätzen. Und ich möchte hier nicht weitere Dinge von der Kanzel hier sagen, was auch im Kindergarten geplant ist. Das ist so schlimm, man hat den Eindruck, man ist in den Händen von Kinderschändern und Sexualverbrechern. Aber die sind rein und tolerant und wir sind die Intoleranten. Versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie Knecht des Verderbens sind, denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Nicht wir treiben die Unzucht treibt uns. Und inzwischen ist mir draufgekommen, durch Gehirnuntersuchungen bei Pornografie werden die gleichen Zentren erregt, wie wenn jemand Rauschgift oder Heroin nimmt. Man verkauft praktisch eine Droge, ist eine Psychodroge. Und wenn ich ein Programm hätte, wie bringe ich eine Generation zu Fall, dann hätte ich alles daran gesetzt und alles andere ausgeblendet, womöglich noch bestens laufen lassen, auch meinetwegen wirtschaftlich, dass Pornografie freigegeben wird. Alles andere kommt dann von selber. So wie die Titanic, den Treffer hat sie bekommen, sie stand noch eine Zeit lang über Wasser. Aber dann war es vorbei. Und da hat sogar ein Pornoproduzent, nachdem er diese Untersuchungen gesehen hat, seinen Betrieb, seine Firma, was immer aufgegeben. Er hat gesagt, ich bin ja so, als wäre ich ein Drogendealer, als würde ich auf der Ecke Heroin verkaufen. Von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Und jetzt kommen Sätze. Jetzt kümmert sich Petrus wiederum überhaupt nicht um unsere theologischen Modelle. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind im Unrat der Welt. Und schaut, da steht, das ist ein Schlüsselwort bei Petrus, da steht 16 Mal in diesem Brief Epignosis. Diese tiefe persönliche Erkenntnis. Johannes 17,3, das aber ist das ewige Leben, sagt der Jesus, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dann, so beginnt ja auch der Brief, Gott gebe euch viel Gnade und Erkenntnis durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das Ende des Briefes ist ja der Schlüsselvers des ganzen zweiten Petrusbriefes, Kapitel 3, Vers 18, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis, Epignosis. Und jetzt sagt er hier, wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heiland entflohen sind, ins Unrat der Welt, also das waren echte Gläubige. Man könnte hier noch rumeiern, wenn hier steht Gnosis, aber hier steht Epignosis, das Wort, das er gebraucht für all die wahrhaftigen Gläubigen und wie sie dadurch beschenkt wurden. Alles, was zum göttlichen Wandel dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Epignosis, durch die Erkenntnis. Und jetzt sagt er, jetzt werden die da wieder zurück in den Schlamm betört, werden aber, sind entflohen, den Unrat der Welt, werden aber wieder von denselben betört. Also unwahrscheinlich brutal und realistisch. Dann ist es mit ihnen am Ende ärger geworden als zuvor. Ihr wisst, es gibt diese endlose Debatte, Verlierbarkeit, Unverlierbarkeit des Heils. Ich glaube an die Unverlierbarkeit, aber ich lasse das andere auch stehen. Ich bin am Montag Calvinist und am Dienstag Arminianer. Es wäre Ihnen besser, dass Sie den, was mache ich mit diesen Versen? Es wäre besser, dass Sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass Sie ihn erkennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das Ihnen gegeben ist. Diese Hinkehr zu Gott, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist Ihnen widerfahren, jetzt sind wir beim letzten Vers, ich bin auch schon allmählich zu Ende und ein herrlicher Abschluss. Es ist Ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort, der Hund frisst wieder, was er gespien hat und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Und so hört Kapitel 2 auf. Es ist ein prächtiger Abschluss für einen erbaulichen Vortrag. Und hier steht das Wort Hüs, und da gibt es ja dieses berühmte Wortspiel von Kaiser Augustus, dass er sagte, er sei lieber eine Sau als ein Sohn des Herodes. Denn Herodes hat ja 3 seiner Söhne töten lassen, seinen Cheferben Antipas noch 4 Tage vor seinem Tod. Und das griechische Wort für Sohn ist Hyos, und die Sau ist hier Hüs. Also Octavianus sei lieber ein Hüs, eine Sau, weil die Schweine haben die Juden nicht geschlachtet, als ein Hyos des Herodes. Und das ist jetzt kein schöner Abschluss, obwohl ich könnte mich ja auf das Wort Gottes zurückziehen. Bitte, da ist hier Punkt und Komma, Schluss, Kapitel 3, das wird dann interessanter. Vielleicht Folgendes, wir haben desto fester das prophetische Wort. Er hat vorausgesagt in Kapitel 2, Vers 1, erster Teil, falsche Lehre. Kapitel 2, Vers 1b, zweiter Teil, verderbliche Sekten. Dann in dem Vers 8, Ausreifung der Sünde, Sodoms am Ende der Tage. In den Versen 10 und 11, geistliche Kampfführung. In den Versen 13, Rebellion und Aufstand gegen jegliche Autorität. In den Versen 18 bis 19 und Vers 14 die Ausreifung, der Geist der 68er Kulturrevolution. Und dann Kapitel 3, aber da muss ich mich einbremsen, das Lustprinzip, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Also ganz verblüffend. Und jetzt möchte ich aber mit einem Zeugnis abschließen. Das habe ich kürzlich gehört in der Gemeinde von Alexander Strauch. Da hat einer seiner Ältesten dort Verkündiger gepredigt, der David Anderson. Und das war ein bewegendes Zeugnis. Gott heißt immer noch Zöllner und Prostituierte willkommen. Iris Blue, sagen wahrscheinlich die Amerikaner, ist in Houston, Texas aufgewachsen. Sie lebte rebellisch und wurde schnell in Drogen, Alkohol und Prostitution verstrickt, noch als Teenager. Mit 17 wurde sie verhaftet, verbrachte mehrere Jahre im Gefängnis zu. Als sie aus dem Gefängnis rauskam, ging sie zurück auf die Straße. Sie gehörte dort zu diesen Rocker-Gangs, war heroinsüchtig, hatte etliche Abtreibungen. Also schlimmer geht's kaum. Als sie älter wurde, ist sie graduiert worden von einer Prostituierten zu einer Zuhälterin und arbeitete in einer oben ohne Bar in Houston. Einer ihrer ehemaligen Kunden wurde Christ. Er wurde radikal verändert und begann Iris Zeugnis abzulegen. Und anderen, die noch immer diesen destruktiven Lebensstil praktizierten. Er besuchte Iris in ihrer Bar und sagte ihr, dass Gott sie liebte, und da ist sie sofort sauer geworden. Eines Tages rief er sie an und bat sie, außerhalb der Bar zu treffen. Also sie hat ihn sogar verflucht. Und er sagte an diesem Abend, in dieser Nacht, er könnte sie jetzt nicht mehr besuchen, weil er würde woanders hinziehen. Und er würde seine Zeit nicht mehr mit solchen vagabunden Tramps vergeuden. Und jetzt möchte ich die Geschichte aufgreifen mit ihren eigenen Worten. Sie hat darüber dann ein Buch geschrieben. Als er mich Tramp nannte, also vagabund, wollte ich am liebsten seine Kehle durchschneiden. Ich dachte, all diese Wochen hat er mir gesagt, wie sehr mich Gott liebt und wie kostbar ich bin. Und jetzt sagte er mir dieses Wort, Abfall, Garbage. Aber bevor ich zurückschlagen konnte, sagte er, du verstehst nicht, Jesus kann dich verwandeln in eine Lady, in eine Dame. Als er das Wort Lady sagte, war es, als würde etwas in mir explodieren. Alles, was ich jemals wünschte, war eine Dame, eine Lady zu sein. Um es abzukürzen, die knieten dann da draußen auf diesem Nebenweg nieder. Niemand spielte Just As I Am, wie ich bin. Und ich konnte auch keine Musik hören oder fühlen, als ich auf meinen Knien war. Er sagte, bete mit mir. Und an diesem März 31 übergab ich mein Leben Jesus. Und es war, als würde Gott einen Vorhang aus meinem Herzen wegziehen. Ich kniete nieder, ein Vagabund, ein Versager, eine Null. Und ich stand auf, eine Lady, rein, pure, sauber, vergeben, unschuldig, makellos, gepflegt, völlig neu. Mein Leben wurde völlig anders. Und sie hat dann sogar eine Arbeit begonnen unter diesen Aussätzigen, geistlich Aussätzigen, diesen Prostituierten, und hat ein Buch darüber geschrieben, Iris Blue, A Trophy of Grace, eine Trophäe der Gnade. Das vermag die Gnade Gottes. Wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden.